Wir kennen das alle, dass wir manchmal unangenehme Aufgaben vor uns haben. Bei mir gibt es zwei Möglichkeiten. Ich schiebe sie einerseits gerne weg und denke, demnächst mal. Und wenn es nicht brennt, dann mache ich lieber andere Sachen vorher. Und dann schiebt sich das und schiebt sich das und schiebt sich das. Früher, als ich noch einen Lohnsteuerjahresausgleich machen musste, weiß meine Frau, das ging bis zum letzten Tag. Und immer war was Wichtigeres. Oder aber, es gibt die andere Variante bei mir auch, da ist etwas sehr Schwieriges zu erledigen. Dann denke ich, ich muss es sowieso, ich mache es gleich. Ich pack's an und hinterher fühle ich mich wie ein Sieger. Ich habe es geschafft, es erledigt. Ich brauche dieses komische, du solltest noch Gefühl nicht ein paar Monate oder Jahre manchmal vor mir herschieben. Das Problem direkt angehen ist immer ein gutes Ding. Die Fastenzeit hat vor gut 2 Wochen begonnen, jedes Jahr 6 Wochen vor Ostern. Es ist ja kein biblisches Gebot, dass wir Fastenzeit halten müssten oder sollten oder könnten. Da gibt es in der Bibel gar keinen Hinweis darauf. Niemand muss sich danach richten. Aber doch ist es eine gute Zeit, dass wir zur Besinnung kommen. Wenn wir darauf eingehen, dass wir sagen, diese Fastenzeit soll etwas Besonderes für mich sein, wo ich einfach mal aus dem Normalablauf des anderen Jahresteils heraus in eine besondere Zeit kommen möchte. Und das ist gut so. Wir denken nämlich dann, wenn wir bewusst daran teilnehmen, mehr an Jesus, mehr an seinen Leidensweg, mehr an seinen Opfer. Es gibt mehr Zeiten für das Gebet, wenn man schon daran teilnimmt. Es gibt Gebetsaktionen, mehrere in Deutschland, 40 Tage beten und fasten und so weiter, wo Fasten auch entweder wörtlich oder Teilzeitfasten, das steht jedem dann frei. Paulus sagt einmal in Philipper 3, Vers 10, ihn, Jesus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Geht den Satz noch einmal an. Ich werde mal die Kraft der Auferstehung hinten dran hängen, denn erst kommt der Leidensweg. Und ich formuliere das mal etwas frei um. Ihn, Jesus, möchte ich erkennen, aber auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Damit ich schließlich auch gelange zur Auferstehung oder die Kraft seiner Auferstehung dann erlebe. Das gehört eigentlich hinten dran. Hier im Text ist das vorne. Das passt eigentlich nicht ganz. Aber dieser Gedanke, ich möchte Jesus besser erkennen und ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden erleben, schreibt Paulus. Und seinem Tode gleichgestaltet werden. Ja, wer will denn das? Und Paulus sagt, das möchte ich. Damit ich Jesus erkenne, wie er ist. Und so ist es auch gut, wenn wir in dieser Fastenzeit uns ein wenig auf diesen Weg begeben und auch mehr Raum für das Gebet einräumen oder vielleicht auch die Passionstexte intensiv durchlesen in der Bibel. So kann die Fastenzeit auch für uns eine Segenszeit werden. Wenn wir den Wunsch haben, Herr, ich möchte wenigstens jetzt mal mehr Stille vor dir haben. Ich möchte mehr hören. Auf dich, auf dein Wort. Wir kennen es doch alle. Die Tage rauschen dahin, Arbeit und Stress und was wir alles zu tun haben. Und vielleicht hilft uns diese Zeit einfach mal zu sagen, ich will jetzt etwas anders machen. Für Jesus begann eine ernste Zeit. Eine Zeit des Abschiednehmens aus dieser Welt und von seinen Freunden, seinen Jüngern. Eine Zeit, wo er wusste, es muss jetzt auf mein Ziel zu gehen. Ich muss Richtung Kreuz gehen, Richtung Schrecken, Richtung Schmerzen, Richtung Folter, Richtung Hohn, Verachtung und Sterben und die Sünde tragen. Ich werde befleckt werden mit der Sünde. Er wusste, das ist mein Auftrag vom Vater und diesen Weg muss ich jetzt gehen. Es ging ihm noch gut. Er müsste ja nicht. Aber er wusste, das ist mein Weg. Und mein Thema, das habt ihr ja schon auf den Blättern gelesen, ist Jesus ging geradlinig den Weg zum Kreuz. Schon einige Male vorher wollte man Jesus umbringen. Einmal nach heftigem Streit mit dem Volk heißt es aber, Johannes 7, Vers 30, aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Einmal wollten sie ihn steinigen und ein anderes Mal wollten sie ihn von einem Berg herunterstürzen. Aber es war noch nicht seine Stunde. Sie konnten es nicht und sie taten es nicht, weil sie es nicht durften zu dem Zeitpunkt. Doch jetzt ist für Jesus der Zeitpunkt da. Der Kairos Gottes. Kairos im Urtext heißt der Zeitpunkt Gottes. In der Bibel steht oft, die Stunde ist da. Die Stunde ist da. Ja, welche Stunde? Ja, die Stunde. 60 Minuten oder was? Was ist da? Nein, damit ist gemeint Gottes Zeitpunkt, Gottes Kairos. Gottes Punkt ist da, Gottes Stunde ist da. Und jetzt ist der Kairos für Jesus da, der Zeitpunkt Gottes. Johannes 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war und dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Glasklar erkennt Jesus, der Zeitpunkt ist da, ich muss zum Ende kommen. Ich muss diese Welt verlassen und muss durch dieses schwere Tor und zurück zum Vater. Versetzt euch mal bitte in dieselbe Haltung. Ihr wärt Jesus. Und da würde gesagt werden, jetzt mache ich mal etwas verständlicher, wie es in unserer Weltzeit auch passiert. Geh hin in Saudi-Arabien, hol dir 200 Peitschenhiebe ab. Freiwillig, geh hin. Oder geh hin, lass dich steinigen. Du kannst nicht weg. Also auf dieser Welt gibt es solche Situationen. Wer geht denn freiwillig? Oder gar, geh hin, wir wollten dich kreuzigen. Geh mal los. Das gibt es noch, Kreuzigungen, leider. Von Christen. Wer macht das denn freiwillig? Ich glaube, ich würde das nie können. Ich hätte Angst. Und Jesus weiß, ich muss diesen Weg gehen und er will diesen Weg gehen. Es ist die Stunde da, Gottes Stunde für ihn ist da. Er weiß, was alles bedeutet. Er hat es ja mehrfach seinen Jüngern angekündigt. Er hat ihnen gesagt, ich muss den Weg gehen, ich muss nach Jerusalem gehen und der Sohn des Menschen wird gekreuzigt werden, wird leiden, wird gekreuzigt werden und wird auferstehen. Seine Jünger haben das nicht verstanden, was er damit meinte. Irgendein Gleichnis muss das gewesen sein. Sie haben es lange Zeit nicht begriffen. Aber Jesus wusste, das ist sein Weg. Und er will auf jeden Fall seinem Vater im Himmel gehorchen. Vorhin haben wir das Lied gesungen, Stefan, von dir gehört mein Lob, auch wenn ich durch Leiden gehe. Also, ne? Dir gehört mein Lob. Und das wollte Jesus. Immer da sein. Zum Lob Gottes durch Gehorsam, auch wenn der Weg durch Leiden geht. Es singt sich so leicht, aber wenn es mal für uns durch Leiden geht, dann merken wir, dass so ein Lied ganz schön schwer sein kann. Jesus geht geradlinig und furchtlos auf das Kreuz zu. Und ihr lieben Geschwister, ich sage, Jesus war ein Held. Es gibt manchmal so Helden, David im Kampf und so weiter und aber Jesus war ein Held, der größte Held. Wer wagt es, so etwas zu tun wie Jesus? Er geht geradlinig und mutig darauf zu, auf diesen Weg. Lukas 9, Vers 51. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte er das Angesicht, entschlossen nach Jerusalem zu gehen. Er weiß, die Zeit kommt jetzt und er geht jetzt entschlossen Richtung Jerusalem. Also wenn ich den Weg gehen müsste, würde ich ihn heute vielleicht mit, ich muss, es ist schrecklich, mit jammern vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich danke Gott, dass ich solchen Weg noch nicht gehen musste. Aber Jesus ist entschlossen. Ich gehe diesen Weg. Ich muss ihn gehen. Der Vater hat es vorgesehen. Ich will ihn gehen. Und diese Entschlussfähigkeit, Diese Entschlossenheit von Jesus, die beeindruckt mich. Wir versuchen immer das Leiden zu vermeiden, na klar. Aber Jesus sagt hier zu dem unvermeidlichen Leiden, ja. Zu den Jüngern sagte er einmal, in 2 Tagen ist Passa und des Menschensohn wird gekreuzigt werden. Zu Judas sagt er sogar, was du tust, das tue bald. Und er fordert ihn indirekt auf, du wolltest doch gegen Geld mich verraten, mach's. Er fördert es fast noch. Vor dem Abendmahl sagt Jesus zu den Jüngern, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Herzlich verlangt. Einmal noch vor meinem Leiden. Daran merke ich auch Jesu Liebe zu seinen Jüngern. Aber er wusste genau, was los ist. Dann ging er in den Ölbaumgarten, Gethsemane, um sich durchzubeten. Vater, gib mir die Kraft. Oder gibt es einen Weg, es zu vermeiden? Und wenn es keinen anderen Weg gibt, dann soll dein Wille geschehen. Er ist bereit, diesen Weg zu gehen. Und er lässt sich auch nicht von den schlafenden Jüngern irritieren. Es muss eine Riesenenttäuschung für Jesus gewesen sein. Jetzt kommt die schwere Stunde und er bittet seine Jünger, mit ihm zu wachen. Und sie pennen. Und er weckt sie auf, das zweite Mal findet sie wieder schlafend. Und er merkt, er ist ganz allein. Er muss da allein durch. Dann kommen die Soldaten. Er hätte ja weglaufen können. Aber er fragt sie ganz locker, wen sucht ihr? Jesus. Ja, ich bin's. Wenn ihr mich sucht, lasst die anderen frei. Damit schützt er schon wieder seinen Jünger, aber er sagt, ich bin's. Er ist keineswegs dabei wegzulaufen, sondern er geht geradlinig auf das zu, was der Vater ihm zugemutet hat. Als Petrus sein Schwert zückt, sagt er souverän zu Petrus, steck das Schwert in deine Scheide. Denn soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Also Jesus weiß genau, was er tut. Dann wird er ja festgenommen, vor den hohen Priester gestellt und vor den hohen Rat. Und er wird angeklagt und er hält keine Verteidigungsrede. Da heißt es, der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Er hat es gar nicht nötig, etwas zu sagen. Er weiß sowieso, wo es hingeht. Er muss sich nicht verteidigen. Lass sie doch ihre Lügen reden. Er weiß seinen Weg, den er ganz bewusst geht. Pilatus fragte ihn später, woher bist du? Und Jesus in seiner sicheren Autorität antwortet ihm nicht. Und Pilatus bedrängt ihn noch ein paar Mal. Und Jesus schweigt. Gut, irgendwann hatte auch Pilatus mal eine Antwort gegeben. Aber zunächst, er schweigt. Er muss das gar nicht. Er hat es gar nicht nötig. Er muss den Weg sowieso gehen, egal was da noch gesagt wird. Welch ein Mut von Jesus. Welch eine Geradlinigkeit, den Willen des Vaters zu tun. Als der hohe Priester ihn fragte, ob er der Messias sei, da fühlt sich Jesus genötigt, jetzt zu antworten. Er antwortet unerschrocken, du sagst es. Und dann setzt Jesus noch eins drauf, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Ja, das sagt jetzt der Angeklagte. Jesus, jetzt machst du alles kaputt. Das war jetzt zu viel. Das sind deine Richter. Und was hast du ihnen jetzt gesagt? Jawohl, ich bin der Messias, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn, mich, sitzen zur Rechten der Kraft Gottes und wiederkommen auf den Wolken des Himmels. Mit den Wolken des Himmels, das war auch eine Weissagung aus Daniel. Jesus, muss das jetzt noch sein? Das setzt doch allem die Krone auf. Für Jesus ist das jetzt kein Problem mehr. Er sagt die Wahrheit. Er weiß, es kann gar nicht schlimmer werden, als es sowieso kommen muss. Mal schweigt er, mal spricht er das Nötige. Das ist eine so großartige Gradlinigkeit. Jesus wusste, er muss die Schrift erfüllen. Und er geht gradlinig und mutig darauf zu. Und das finde ich das Großartige von Jesus, unserem Helden. Von dem möchte ich lernen. So, was war der tiefere Grund für seine Gradlinigkeit? Es ging Jesus dabei immer um die Verherrlichung des Vaters. Dass der Wille des Vaters getan wird. In Johannes 17, Vers 1 heißt es, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Verherrliche deinen Sohn, das konnte nur heißen, ja, zum Weg ans Kreuz, das ist Verherrlichung des Vaters. Er will den Vater verherrlichen durch seinen Lebensweg. Das ist doch auch was für uns. Den Vater auf jeden Fall verherrlichen wollen, auch wenn es durch Schweres geht. Er sah auf das Ziel. Er sah auf den Sieg. Er sah auf die Erlösung, die er bringen wollte und musste zur Erlösung von uns Menschen. Der Engel sagte zu Maria vorher, seinen Namen sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das war sein Auftrag. Er sah den Ziel, die Errettung, die Erlösung der Menschen, seiner geliebten Geschöpfe ist ganz nah. Und das wollte er. Ich muss vielleicht vorausschicken, er sah seine Braut in den Menschen, seine Brautgemeinde, wissen wir vom Neuen Testament her dann. Und sein Sterben war gewissermaßen der Brautpreis, um die Braut zu bekommen. Ohne diesen Brautpreis, wie es hier menschlich oft so zugeht, kriegt dann der Bräutigam die Braut nicht. Und das war sein Preis. Das heißt ja auch im Korintherbrief, denn ihr seid teuer erkauft. So teuer erkauft mit seinem Leiden, mit seinem Sterben, mit seinen Schrecken, die er erleiden musste. Teuer erkauft. Aber er sah auf den Plan des Vaters und er sah auf die Auferstehung und die Herrlichkeit danach. Ich glaube, dass dieser Blick auf den Sieg und auf die Auferstehung ganz wesentlich waren, dass Jesus diesen schweren Weg gehen konnte. Christen sind Jesus-Nachfolger. Klar. Aber nicht nur dann, wenn alles high life ist und schön die Post abgeht und alles locker ist. Christen sind Jesus-Nachfolger auch in den Tiefen, in den schweren Zeiten des Lebens. Auch wenn wir leiden müssen. Ich höre immer wieder die Anklagen, warum muss mir das passieren? Warum muss ich jetzt gelähmt im Rollstuhl sitzen? Ja, menschlich kann ich die Frage ja verstehen, aber man kann sie sowieso nicht beantworten. Warum muss ich jetzt erleben, dass mein geliebter Mensch gestorben ist? Warum muss mir das passieren, dass meine Arbeitsstelle gekündigt wird? Warum meiden mich alle Freunde, nur weil ich Christ bin? Es gibt verschiedene Situationen, wo wir leiden. Und ihr Lieben, lasst uns von Jesus lernen, den Vater zu verehren, auch im Leiden und gerade im Leiden. Denn ohne Leiden ist es ja nicht schwierig. Aber im Leiden Gott noch zu ehren, das ist ein Preis. Und das kann uns allen auch geschehen. Und wir können auch zur Ehre Gottes, des Vaters, diesen Weg gehen. Lass uns also Mut fassen, ebenso geradlinig wie Jesus diesen Weg zu gehen. Jesus überwand die Furcht vor dem Leiden mit einem festen Blick auf das Ziel. Heute Morgen klang es irgendwo schon an. Ich glaube, ja, vom Arthur. Was für eine wunderbare Zukunft wir haben. Irgendwie die Herrlichkeit hast du irgendwo angesprochen. Ja, so ist es. Wir erwarten, dass wir nach diesem Leben einmal das herrliche Ziel Gottes haben. Jesus sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Das gilt immer noch. Und das möchte ich auch. Die möchte ich sehen, die Herrlichkeit. Das muss schön sein. Und wir haben ein Ziel. Und Paulus sagt einmal, ich halte dafür, dass dieser Zeiten Leiden nicht wert sind der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Lasst uns Mut haben, Jesus auch darin nachzufolgen, in dem Leidensweg, ihn willig zu gehen. Es ehrt Gott nicht, wie gesagt, wenn wir jammern und klagen. Und den Leidensweg müssen wir trotzdem gehen. Es ehrt Gott nur dann, wenn wir es annehmen und sagen, Herr, es ist schwer, aber Vater, ich danke dir. Das ist dein Weg jetzt für mich. Und in diesem Weg will ich dich ehren. Auch wenn es schwer ist. Denk an Jesus. Er hat es getan. Er ist unser Vorbild. Er ist unser Vorgänger. Petrus fordert uns auf, in Jesu Fußtapfen zu folgen. 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen. Furcht lähmt. Wenn wir Angst haben vor dem Leidensweg, bevor überhaupt je das Leiden da ist, wenn wir uns Sorgen machen, bevor überhaupt was gekommen ist, dann lähmt uns das. Aber Furchtlosigkeit macht uns stark. Wir können furchtlos sein, wenn wir auf den Vater sehen, auf seinen Weg sehen und auf das Ziel sehen. So, ich will in die Zielrunde kommen. Christen können bei Bedrohungen gerade auf das Ziel sehen und mutig auf Unangenehmes zugehen, egal was uns Angst macht. Herr, ich habe Angst vor der Einsamkeit, die vielleicht später auf mich zukommt. Jesus hat auch dafür einen Weg. Angst ist immer ein Werkzeug des Teufels. Und das macht den Teufel stark, aber Gottvertrauen ist das Gegenmittel. Herr, es wird zu deiner Zeit schon gut werden, du wirst mir helfen. Ich vertraue dir, du wirst mir helfen. Das ist die Kraft, die wir Christen haben, auch auf dem schweren Leidensweg. Herr, du wirst mir helfen. Und ich möchte dir auf jeden Fall Ehre bringen, möchte den Vater ehren. Und wenn wir dazu entschlossen sind, dann ehrt Gott bereits dieser Entschluss. Und jetzt möchte ich nochmal kurz auf den Anfangsvers zurückkommen. Paulus sagt, ich möchte ihn erkennen und mit ihm gleichgestaltet werden in seinem Tode. In dieser Passionszeit können wir uns davon formen lassen. Herr, mach mich Jesus ähnlicher. Gib, dass ich nicht immer so ängstlich bin vor allem Möglichen, was da kommt oder gekommen ist oder noch kommen kann. Herr, gib mir, dass ich in jeder Situation dich ehren kann, in jeder Situation mutig sein kann, meinen Weg geradlinig gehen kann. Diese Predigt gilt für mich und vielleicht ja auch für euch. Amen.